Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Mirko Schmale. Mirko ist Partner in der Kanzlei Schmale Rabe. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Daniel für die Einladung. Freue mich sehr.
Wir haben uns bei einem Kanzleiaustausch mit der DATEV kennengelernt und ich war sehr beeindruckt, was du für eine tolle Kanzlei aufgebaut hast in den letzten Jahren. Aber fangen wir mal mit dir ganz vorne an. Wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gerutscht?
Oh, das ist auf der einen Seite ein bisschen klassisch tatsächlich, weil Familie ja vorbelastet. Mein Vater war lange Jahre Partner in der Kanzlei und war aber für mich nicht immer klar, dass das der Berufswunsch ist. Habe sehr viel Sport eigentlich in meiner Jugend gemacht und ich glaube, es wäre viel in Richtung Sport, Sportmedizin oder ähnliche Bereiche gegangen, für die ich mich interessiert habe. Und dann klassisch über das Praktikum in der eigenen Kanzlei und dann haben, glaube ich, zwei Kollegen, die heute noch da sind, beziehungsweise leider ist der eine verstorben, die haben mich so begeistert in dem Praktikum, dass dann klar war doch, dass das wird. Also es gab keine Zwänge aus dem Elternhaus, sondern die Begeisterung der Kollegin.
Ja, das ist immer verrückt. Also es war bei mir ähnlich. Man wird ja selten in der Grundschule gefragt, was man werden. Man sagt dann Steuerberater. Das ist eher die Ausnahme. Das ergibt sich dann über Familie, Freunde, Bekannte in der Regel.
Ja, genau. Muss man so sehen.
Hast du das dann so als Vorteil empfunden, dass du eine Familienkanzlei übernommen hast? Oder würdest du sagen, ja, das hat Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile?
Was überwiegt, könnte ich dir gar nicht sagen. Es ist genau wie du sagst. Es hat viele, viele Vorteile, 100%, dass man überhaupt nicht auf der grünen Wiesen anfangen musste. In vielen Bereichen, wo ich heute in der Kanzleiberatung tätig bin, würde ich mir eine grüne Wiese nochmal wünschen. Dann würde man viele Fehler vielleicht nicht machen oder viele Stolpersteine gar nicht so haben. Aber der Kronprinz in so einer Organisation zu sein, wenn ich das mal so beschreiben darf, ist natürlich auch eine Bürde. Viele haben große Erwartungshaltung, sei es in der Zeit, wo man die Prüfung gemacht hat oder auch, wenn man Verantwortung übernimmt. Ja, Vor- und Nachteile. Aber mich hat es immer motiviert, das Ganze mindestens so zu schaffen, wie es auch dann mein Vater gemacht hat. Das war also nie irgendwo, dass mich das sehr belastet hat. Und bin heute sehr stolz, dass wir immer noch ein ganz tolles Arbeitsverhältnis miteinander haben.
Ja, das freut mich. Das ist nicht selbstverständlich. Wir kennen auch Fälle, wo es wirklich anders ist, wo sich, ich sag mal, Sohn und Vater irgendwann im Streit getrennt haben, die Kanzlei sich getrennt hat. Also auch die Fälle gibt es. Man glaubt das nicht, aber die sind häufiger, als man meint. Von daher toll, dass ihr so gut hinbekommen habt.
Ja, finde ich auch.
Wir haben uns heute ein bisschen das Thema Kanzleientwicklung vorgenommen. Das überrascht bei dir nicht ganz. Du bist ja schließlich auch Berater für Berater bei der DATEV.
Das stimmt. Vielleicht darf ich einen Satz dazu sagen, was es überhaupt ist, Daniel. Ich glaube, das ist nicht allen so richtig bewusst. Berater für Berater ist so für mich das Mosaiksteinchen, was vielleicht im Bereich Consulting oder Partner der DATEV gefehlt hat. Bin auch so ein bisschen einer der Erfinder dieses ganzen Ding gewesen, weil ich der Meinung bin, dass die DATEV selber mit ihren Kundenverantwortlichen, mit Consulting-Menschen viele Kanzleien weiterbringt, auch in der strategischen Entwicklung weiterbringen kann und dass natürlich alles, was das Ökosystem der DATEV mit sich bringt, gute Unterstützung ist. Aber viele der Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auf Augenhöhe Begleitung brauchen, die einen Sparringspartner brauchen, die einen Coach brauchen, der tatsächlich im Kanzleileben steht und deren Schmerzen und Interessen und Beweggründe für welche Entscheidung auch immer besser nachvollziehen kann. Und da sind wir dann gemeinsam auf die Idee gekommen, dieses Beratungsangebot zu erfinden. Und ich bin einer der Ersten oder mit der Erste gewesen, der Berater für Berater als Angebot hat mit einem Tochterunternehmen und macht Riesenfreude. Und insofern in dem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt.
Jetzt könnte man ja meinen, wow, du machst ja deine Konkurrenz besser, wenn du die berätst, aber ein Stück weit ist das natürlich auch so.
Ja.
Merkst du, dass das auch Nachteile hat oder hat das eigentlich nur Vorteile?
Nein, also da unterschreibe ich zu 100%, dass das nur Vorteile hat. Zunächst mal glaube ich, dass man die Branche immer als Gesamtes sehen muss und gar nicht nur wegen der genossenschaftlichen Organisation, sondern der Berufsstand ist ein sehr, sehr starkes Glied der Wirtschaft in Deutschland und es ist sehr, sehr wichtig und die gesamte Transformation der Gesellschaft, aber auch die digitale Transformation braucht einen starken Berufsstand und wenn wir als ganzer Berufsstand nicht mehr als nicht nur die Vertrauensperson des Mittelstands, sondern auch als ein Vorreiter für Veränderungen, für Change, für Digitalisierung, für modernes Arbeiten mit sich bringt, dann haben wir alle auch negative Auswirkungen zu spüren. Und deshalb glaube ich, das hat nur Vorteil. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, den Vorteil, den wir auch haben in der Beratung, ist, dass wir immer mal wieder natürlich nicht nur ganz viel geben in die anderen Kanzleien, in die anderen Organisationen. Wir nehmen natürlich auch immer was mit. Wir nehmen auch vielleicht mal eine Idee mit, die auch unserer eigenen Kanzlei oder unseren Mandanten, weil wir es vielleicht in den Beratungen nutzen können, wo wir auch selber profitieren. Also es ist eigentlich Win-Win, mindestens zweimal Win.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich führe auch viele Gespräche mit Kollegen, wo wir uns offen austauschen. Da sagen die auch, du gibst ja auch schon viel Wissen preis. Sage ich, ja, das ist richtig. Wir haben uns einfach viel Wissen aufgebaut in den letzten Jahren. Aber ich nehme auch immer Wissen mit. Und das ist genau der Punkt. Vielleicht ist das nicht immer 1:1, aber das muss es ja auch nicht sein. Und das muss man auch erstmal alles umgesetzt bekommen. Und ich sage mal, der Markt ist eigentlich groß genug für uns. Wir haben ja eher das nicht das Problem, dass wir große Konkurrenznöte haben. Vielleicht bei den Mitarbeitern ein bisschen, aber auch die sich gegenseitig abzuwerben, macht in der Regel auch nicht ganz so viel Sinn. Die muss man dann jedes Mal einarbeiten. Und ich sag mal, wer heute geht, der geht auch vielleicht später wieder bei einem weg. Also hat man davon gar nicht so wirklich viel gehabt in dem Moment. Ich finde es super spannend, dass du diese Kanzleientwicklung machst. Was sind denn im Moment so die Top-Themen, die da immer auftauchen bei den Berufskollegen, über was sie sprechen wollen?
Wenn ich die Kollegen einfach nur sprechen lasse, das ist mir in den letzten Jahren immer mehr gelungen. Ich bin jemand, der auch ganz viel einfach immer erzählt und bin neige zu Monologen. Ich hoffe, dass das im Podcast von dir besser gesteuert ist, weil da neige ich einfach zu. Das ist ja vielleicht auch eine typische Eigenschaft. Heute höre ich viel zu und natürlich kommen ganz, ganz viele Themen, die mit dem veränderten Arbeitnehmermarkt, gar keine Frage, geht es um Mitarbeiterthemen. Aber durch das Zuhören kommen bei mir ganz, ganz viele andere Themen an, die der Kollege gar nicht formuliert hat. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass die meisten der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in den letzten Jahrzehnten ihre Kanzleien nicht als Unternehmen in Gänze geführt haben. Das ist für mich so der Kernpunkt. Deswegen Kanzleientwicklung gleichzusetzen mit Unternehmensentwicklung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Kern, weil wer den DATEV-Reifegrad-Check kennt, da geht es um das gesamte Unternehmen eigentlich. Da geht es um Arbeitgebermarke, um Digitalisierung, um IT-Ausstattung, um Marketing, um all die Themen, die ein Unternehmen eigentlich beinhaltet. Und die meisten Kanzleien waren ja bislang Dienstleister für einfache oder verständliche Arbeitsaufgaben, Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, Jahresabschluss, und es gab einen Austausch von Aufgaben. Es wurden Belege reingereicht, sie wurden bearbeitet, es gab ein Ergebnis, es gab eine Deklaration, es gab ein Werk, was wir erstellt haben. Und heute müssen wir uns wirklich als Unternehmer um unser Unternehmen kümmern. Und da sind ganz viele Kanzleien und Kanzleileitungen einfach weit weg. Und es ist für mich auch recht einfach begründet, weil wir haben eine der schwersten Qualifikationsprüfungen, gar keine Frage mit der Ablegung der Steuerberaterprüfung, aber wir werden auf das Unternehmersein zu 0% vorbereitet. Und insofern, ja, glaube ich, ist das, das ist für mich der wesentliche Punkt. Kanzleientwicklung hat ganz viel auch mit Entwicklung zu einem Unternehmen in allen Bereichen. Wir werden ja vielleicht auf verschiedenste Facetten noch eingehen, aber das ist für mich das Grundthema, was vorherrschend ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir werden einfach nicht als Unternehmer ausgebildet. Das ist nicht Teil der Ausbildung. Und das merkt man auch, wenn man in die Praxis kommt, dann kriegt man schon so einen kleinen Praxisschock. Aber das ist ja eher noch das Problem, wie kriege ich denn mein Alltagsgeschäft geregelt? Das ist ja auch noch kein richtiges Unternehmertum. Das merken wir bei uns in Kontax auch immer. Wir hatten das gerade Thema Reifegrad-Check, das haben wir jetzt auch mal rumgeschickt und mussten sehen, dass die erste Rücklaufquote von den Partnern doch bescheiden war. Dann ruft man die an und sagt, magst du nicht doch mitmachen? Dann sagt er, aber würde ich total gerne machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Und das ist dann echt ein großes Problem, die sind so im Tagesgeschäft eingebaut. Und ja, dann kann man auch nicht groß böse auf die sein, sondern wenn man dann sieht, okay, die haben hier eine Frist, da eine Frist und die kriegen es gerade eh nicht geregelt, dann kommt da noch was obendrauf und es ist nicht zwingend, also lässt man es hinten runterfallen.
Ja, genau. Also es werden natürlich auch völlig falsche Prioritäten gesetzt und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir moderieren häufig auch diese Partnerbesprechungen mittlerweile, um auch Rollenverständnis überhaupt zu finden, weil die Partner haben natürlich ihre Aufgaben irgendwie historisch gewachsen verteilt. Jemand ist rausgefallen, neuer Partner ist gekommen, okay, der hat sich früher um Personal gekümmert, bin ich jetzt wohl auch für zuständig, ohne dass da überhaupt die Eigenschaften überprüft wurden und Rollenverständnisse aufgebaut wurden. Also ganz, ganz, ganz wesentliches Thema.
Und ja. Was würdest du denn sagen, wer dich als in diesem Berater für Beraterprogramm eher bucht? Sind das eher die größeren Einheiten oder sind das dann auch die klassischen Einzelkämpfer mit 2, 3 Mitarbeitern?
Das ist tatsächlich völlig bunt gemischt. Ich glaube, es ist an der Stelle noch ein größerer Vertrauensbeweis, der zunächst mal erbracht werden muss, dass einem fremden Kollegen, einem, wie du es gerade schon gesagt hast, theoretisch Mitbewerber, Konkurrent, jetzt zunächst mal auch das Vertrauen geschenkt wird, die eigenen Unternehmensprobleme ja, also das ist insofern, wenn das Gespräch da ist, ist es völlig egal, ob es eine große oder eine kleine Kanzlei war.
Ja, okay, das ist schon spannend. Also ich habe bei mir zwischen das Gefühl, dass es manchmal ein riesen Unterschied ist, ob man jetzt mit einem Kollegen spricht, der so 2 Mitarbeiter hat oder 3, weil das noch super familiär ist, der also gar keine Strukturen braucht, der auch kein mittleres Management hat. Oder man spricht dann mit einer Einheit, die vielleicht 30, 40 Mitarbeiter haben, die vielleicht schon so ein mittleres Management haben, wo es auch schon anfängt, man kennt eigentlich gar nicht mehr jeden Mitarbeiter. Also man muss da irgendwie ganz anders mit den Menschen umgehen.
Und du hast heute natürlich auch das Problem, dass viele Kanzleien durch Zukäufe verschiedenste Standorte überregional haben und die völlig autark mal funktioniert haben und überhaupt nicht in die Gesamtorganisation heute eingebunden werden. Und da ist ein externes Coachen beziehungsweise zunächst mal alleine das Tragen der externen Brille sehr wichtig, um überhaupt Dinge festzustellen, die für jeden extern offensichtlich sind, die innere Struktur aber gar nicht mehr wahrnimmt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir machen ganz, ganz viel zunächst mal schon in der Ist-Aufnahme, um dann ganz viele Handlungsmöglichkeiten mit den Kollegen zu besprechen, welche Potenziale wir sehen.
Ja, das finde ich super spannend. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur unterstützen. Ich bin bei uns auch immer der Visionär, der so ein bisschen vorne weg ist. Und ich merke, ich verliere dann meine Partner schon mal ein bisschen. Und ich habe dann das Gefühl, die bremsen mich den ganzen Tag, weil die halt lieber was anderes machen wollen. Und die haben bei mir dann das Gefühl, ach, der Daniel ist mal viel zu schnell, das ist ja viel zu viel Risiko, da müssen wir was langsamer machen. Und wenn man einmal dieses Verständnis voneinander entwickelt hat, geht das auch zusammen sehr, sehr gut, weil das ergänzt sich ja super. Aber gerade diese Anfangszeit, bis man es verstanden hat, dass man einfach verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten hat, das Richtig. Ist ganz schwer und da braucht man auch ein bisschen externe Unterstützung.
Ja, und du bleibst ja auch, egal wie visionär du bist in deiner Organisation, wenn ich dich jetzt als Beispiel nehmen darf, weiterhin Prophet im eigenen Land. Das heißt, du hast ja trotzdem deine Rolle, die dir zugeordnet war oder wo man abgestempelt ist. Ja, das ist der Visionär, lass ihn mal. Ich gucke mal, was ich meinen Alltag hinkriege. Sobald das Gleiche in anderen Worten formuliert ein Externer sagt, kriegst du eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür. Und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, Berater für Berater ist etwas Notwendiges und wir können da wirklich die Kollegen auch voranbringen.
Jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema Beratung auf die Menschen eigentlich gekommen. Also wir haben jetzt ja gar nicht über Technik oder sowas gesprochen. Würdest du noch sagen, dass das Menschliche das Hauptthema ist oder geht es dann doch auch relativ schnell in Technik, Organisation, Digitalisierung?
Die sind gar nicht voneinander trennbar, die Themen. Also für mich ist recht einfach, dass wir das Unwort Digitalisierung oder digitale Transformation ist natürlich wesentlich. Wir haben da eine Riesenrevolution nochmal gehabt. Aber am Ende, glaube ich, ist der Change, der in der Gesellschaft insgesamt durch die digitale Transformation, die durch die neuen Möglichkeiten entstanden ist, der ist viel, viel größer. Das heißt, jemand, der dir ein neues Tool bringt, der dir Software bringt, der dir Technik bringt, der dir vielleicht auch deswegen veränderte Prozesse bringt, der ist austauschbar. Aber ich glaube, dass das Verständnis der Menschen in deiner Organisation und die Wahrnehmung von Menschen, respektvoller Umgang, Wertschätzung, Akzeptanz, Transparenz für Veränderung, dass das der Kern ist. Und dann kann ich, glaube ich, IT-Strukturen, Software, Tools, Prozessveränderungen austauschen. Das ist dann egal. Aber ich muss, glaube ich, erstmal in der gesamten Organisation die Wahrnehmung haben, dass jeder einen Nutzen davon hat, dass es nutzenstiftend ist, dass jeder erkennt, warum seine Rolle wertvoll ist und warum die Rolle sich trotzdem verändern muss, dass wir dem gar nicht aus dem Weg gehen, aber deren Eigenantrieb muss geweckt werden. Deshalb ist mein Hauptziel eigentlich immer in die Organisation, eine gewisse Eigendynamik zurückzubringen, weil jeder Mensch ist motiviert, jeder bringt das eigentlich mit sich. Also das können wir aus der frühkindlichen Phase mitkriegen. Nehmen wir mal das schöne Beispiel, ein Kind, was laufen lernt, fällt permanent hin, aber es steht von alleine auf. Ich muss das gar nicht an die Hand nehmen. Also jeder kann sich das jetzt sofort vor Augen vorstellen, das Kind im Windelpo fällt hin, steht wieder auf und will von alleine gehen. Und das würde ich für jeden Erwachsenen auch unterschreiben. Die Grundmotivation, was zu tun, was zu bewegen, ist da. Wir müssen nur die Umgebung dafür schaffen, dass die das wollen, dass die motiviert sind, dass sie aber auch die Chance haben, sich zu entwickeln. Und deshalb ist, glaube ich, Team, Menschen, Entwicklung, Denken zulassen, Motivation für den Bereich der Kern. Und dann schaffen wir auch die Transformation.
Wie lange ist denn so ein Prozess? Also wie lange muss man so eine Kanzlei begleiten, bis man wirklich was verändert? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich komme in eine Kanzlei, dann sehe ich auch als externer Berater direkt was, ich sage, das läuft vielleicht nicht so gut. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn macht, das einfach zu sagen und zu sagen, okay, jetzt war ich eine Stunde hier, habe das Problem erkannt, habe es dir gesagt, fahr wieder, das wird ja so nicht funktionieren.
Wäre ein sehr gutes Geschäftsmodell, müsste ich mal drüber nachdenken. Je nachdem, was man dafür bekommt, könnte das auch funktionieren. Würde ich deutlich mehr Termine schaffen. Na, tatsächlich nicht, natürlich nicht. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das gesamte Team eigentlich in so eine Beratung reinbekommen. Und zwar hierarchieunabhängig vom Auszubildenden bis zum Seniorchef. Und wir versuchen eigentlich in gesamten Teamworkshops das hinzubekommen. Häufig versuchen wir in einer Form von einem Barcamp ungeskriptet die gesamte Organisation eigentlich zu bekommen, ins Gespräch zu bekommen. Und da ist das für mich die intensivste Ist-Aufnahme, die ich von einer Organisation bekomme. Es kommen sämtliche Themen eigentlich zum Vorschein, Kommunikationsprobleme, aber auch Prozessthemen, IT-Struktur, ganz, ganz alltägliche Probleme im Zusammenleben. Und in diesem Kontext ist jeder hier eingeladen, mitzuarbeiten, wird jeder wahrgenommen, es wird auch jeder gehört. Und da kriege ich in relativ kurzer Zeit einen echten Startschuss eigentlich hin. Also wir machen solche Workshops meistens so 1,5-2 Tage. Und damit ist ein echter, massiver Grundstein gelegt, um dann ganz viele Handlungsmöglichkeiten nachher umzusetzen. Also das ist wirklich eine ganz gute Art und Weise.
Ja, okay. Das heißt, du hast einen Auftaktveranstaltungsworkshop 1-2 Tage. Und aber damit ist ja wahrscheinlich auch mal nicht gegessen. Man wird sich danach noch viel, viel häufiger treffen müssen. Gibt es da so eine Faustform, dass man sagt, einmal im Monat, einmal im Quartal oder wie ist da so dieser Abstand?
Also wir übergeben tatsächlich nach dieser Auftaktveranstaltung sehr, sehr viel Verantwortung in das Team zurück, weil wir es schaffen, über Einführen von Methoden wie Kanban oder anderen Systemen, dann die Verantwortung an das Team zu geben, auch bewusst, dass nicht die Kanzleileitung für die Umsetzung zuständig ist oder der Dienstleister, jetzt der Berater für Berater, der Coach, sondern das Team selber. Und ganz häufig ist es dann so, dass wir in regelmäßigen Abständen alle paar Monate dann nochmal mit neueren, kleineren Themen kommen oder aus diesen Handlungsmöglichkeiten, die wir als Ergebnisse skizzieren von dieser Auftaktveranstaltung, Einzelthemen an ein IT-Haus geben, Einzelthemen an die Dativ ins Consulting weitergeben oder an externe Dienstleister aus der Marktplatzumgebung. Also da sind ganz, ganz viele Themen, die dann weitergespielt werden, weil das ist ja kein Thema, was zu Ende geht. Also bei dem einen entstehen dann ganz viele Digitalisierungsthemen, bei dem anderen geht es um Führungsschulung, dann kommen Kommunikationsthemen, dann geht es um die Entwicklung der Arbeitgebermarke. Also das ist wirklich eine Rundum-Aufnahme und Potenzialhebung, die dann möglich ist. Und ganz wichtig, und das ist mir auch in der Moderation eine Herzensangelegenheit, die Verantwortung an jeden Einzelnen, an das Team zurückzugeben. Und dann habe ich diese Eigendynamik geweckt. Und es darf ja nicht sein, dass eine Kanzleientwicklung dann nur noch funktioniert, weil ein Daniel Kubica oder ein Mirko Schmale da war, sondern es geht darum, dass die Organisation es selbst dann ja eigentlich wieder schafft und selbst sich in die Lage versetzt, sich weiterzuentwickeln.
Ja, so ist auch richtig. Es bringt wenig so eine Hubschrauber-Mentalität. Also man kommt mal angeflogen, Wirbel Staub aus, wieder weg. Das bringt keinem was. Das ist keinem mitgeholfen.
Das passt auch zur Erziehung wieder. Auch in der Erziehung, glaube ich, sind wir uns einig, dass das mit dem Helikopter nicht so richtig gut ist.
Richtig, genau. Ja. Aus all den Gesprächen, die Themen sind ja unendlich, die du da angehen kannst. Also wir haben uns auch immer, wir sagen immer, das ist ein Marathon, das ist einfach kein Sprint und wenn du eins erledigt hast, kommt garantiert das nächste. Aber gibt es denn da so eine Art, so eine Quick-Wins-Liste, dass man sagt, man hat so ein paar Punkte, die kann man eigentlich immer angehen, die kommen immer?
Ja, also ganz bestimmt ist es die Synchronisation der Partnerrunde. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass das Team vertrauen kann, dass sich die Partner in der Strategie und Zielrichtung einig sind. Und ich glaube, ganz viele schnelle Ergebnisse, die das Team auch merkt, ist, wenn man diese Standardprozesse erstmal nochmal auch mitgestaltet. Also Kommunikationsregeln ist mit Sicherheit was ganz Schönes, um das Miteinander hinzukriegen, kriegt man auch schnell hin. Aber ich glaube, dass jeder Mitarbeiter auch merkt, ich habe jetzt 2 Tage meiner Arbeitszeit mittendrin, ohne dass ich wusste, worum es geht, mit irgendeinem Menschen verbracht. Und nehme aber danach mit raus, wir haben wirklich in jedem einzelnen Leistungsprozess kleine Verbesserungen hingekriegt, Alltagsstolpersteine entfernt, die kriegen wir ganz schnell raus, weil dafür sehen wir einfach zu viele Kanzleien, um festzustellen, hier in der Lohnabrechnungsabteilung könnten wir das und das ganz schnell ändern oder Einführung von Unternehmen online verbessern. Es gibt ja ganz viele Themen, wo sich Kanzleien auch teilweise im Weg stehen oder einfach gar nicht wissen, wie sie es anpacken sollen und wo dann die Unterstützung auch ganz schnelle Ergebnisse bringt. Also ganz bestimmt.
Ja, ist das denn ein guter Ansatzpunkt? Also merken wir haben ja eine relativ hohe Mitarbeiterfluktuation im Moment in der Steuerberatung. Das war ja früher anders. Also wenn man mich früher gefragt hat, ist noch nie mit Mitarbeitern gegangen. Das gab es einfach nicht. Jetzt muss man aber schon damit rechnen und jetzt ist auch völlig, glaube ich, die Quote 10% oder höher oder niedriger ist. Aber man hat halt eine gewisse Fluktuation. Das bringt immer eine gewisse Unruhe in das Team. Das heißt, wäre das dann auch immer ein guter Ansatzpunkt, nach so einem Mitarbeiterwechsel so eine Coaching zu veranstalten?
Ja, also klar, wenn man eine hohe Fluktuation hat, wäre das ja dann quasi trotzdem regelmäßig der Fall, dass es ein guter Zeitpunkt ist. Aber ich weiß, was du damit meinst. Also um Konstanz auch herzustellen, ist das natürlich auch ganz gut, dass man ein Commitment haben. Leute, wir wissen, wir haben ganz viele Aufgaben. Deswegen bringt es nichts, wenn wir in 2 Wochen wieder gehen und sagen, hier ist es doch nicht so schön. Sondern dass man auch das als Team angeht, die Herausforderung. Und aber auch das Team in die Pflicht nimmt. Und deswegen ist so eine Veranstaltung, glaube ich, ein ganz guter Start. Oder, was wir in der Regel im Moment auch im Markt ganz viel erleben, sind ja Fusionen, Aufkäufe oder Ähnliches. Oder auch den Zusammenschluss oder auch mal die Trennung wieder. Weil ganz viele Fusionen, das ist auch ein ganz, ganz brisantes Thema im Moment, funktionieren nicht so, wie sich die Kanzleiinhaber das so vorgestellt haben. Das heißt, diese Neustartsituation nach einem Zusammenschluss, nach einem Aufkauf, das zu nutzen, um zu sagen, so, jetzt, das ist das neue Team, jetzt wollen wir gemeinsam unsere Strategie entwickeln, unsere Vision, unsere Standardprozesse entwickeln, uns eigene Kommunikationsregeln geben, uns welche Regeln auch immer geben, Führungsthemen verändern, das sind gute Zeitpunkte.
Ja, also das kann ich leider bestätigen. Fusionen sind das Schwierigste, was man machen kann. Da haben wir uns auch schon mal so ein bisschen eine blutige Nase geholt, konnten Nachfolgen immer sehr gut und haben gedacht, Fusion ist das Gleiche, ist es leider nicht. Das ist wirklich was komplett anderes. Das ist wirklich schwer, diese verschiedenen Arbeitsziele zusammenzubringen. Wir haben mittlerweile einen Mediator, der ist bei uns Partner und betreut die Steuerberater und die Mitarbeiter. Und als der die ersten Monate bei uns war, meinte er, boah, ihr seid eine ganz komische Branche. Also der kam halt branchenfremd, meinte, das ist in einer Branche ganz anders, ihr seid da sehr speziell, ihr wollt nicht mit mir sprechen und ihr haltet euren Arbeitsstilen fest. Das ist ganz, ganz schwierig für uns, sagt er.
Das glaube ich. Und er kann seine Rolle natürlich bei euch auch nicht spielen, weil er ja einer von euch ist. Also wir haben ganz häufig nach diesen Barcamps, auch mit großen Unternehmen, großen Kanzleien, weiß ich nicht, 50, 80, 100 Mitarbeiter, dass ich als oberste Priorität der Handlungsmöglichkeiten aufschreibe, dass wir vielleicht nochmal einen Workshop mit den Partnern als erstes machen, um dann die Themen nachher weiterzugehen, weil es kommt viel raus, es kommt viel tägliche Praxisprobleme tatsächlich zum Vorschein, aber auch, dass das Team relativ offen kommuniziert, dass sich die Partnerrunde einfach nicht einig ist und dass man das in einfachen Prozessfragen sieht. Der eine möchte den Jahresabschluss so vorbereitet haben, der andere so, der andere möchte ein Gespräch so vorbereitet haben, der andere möchte was auch immer. Kannst du dir alles vorstellen, lebhaft, was so unter Freiberuflern für Eigenarten so vorherrschen. Aber auch das Gefühl, die stehen nicht als eine Mannschaft, als ein Trainerteam vor den Mitarbeitern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, diese Synchronisation der Partner oder der Kanzleileitung.
Ja, Wahnsinn, das ist ein guter Punkt. Macht man sich leider zu wenig Gedanken. Also wir sind da eigentlich auch schon relativ gut aufgestellt, aber selbst uns passiert das manchmal, dass wir einfach uns zu selten treffen. Und der gute Wille ist ja meistens bei allen Partnern da. Und dann merkt man aber irgendwann, jetzt war aber einer schon wieder ein Dreivierteljahr nicht beim Partner treffen, weil er einfach so viel zu tun hatte. Und dann ist mir die Frage, wie bindet man den ein? Fährt man vielleicht persönlich hin, spricht persönlich mit ihm? Ist für ihn einfacher, da keine Fahrzeit ist, auch nur eine Stunde, ist nicht so aufwendig. Da muss man gucken, wie macht man es.
Aber ich darf dich jetzt ganz konkret ja fragen. Am Ende ist das nur weil man sich zusammensetzt, ja noch lange kein Synchronisieren. Das heißt, selbst das regelmäßige Zusammenkommen und oberflächlich die Tagesordnung durchgehen von den To-Dos, die man sich da so vorgenommen hat, führt ja noch lange nicht dazu, dass das Team das Gefühl hat, die denken alle in die gleiche Richtung und die wollen auch in die gleiche Richtung. Und das ist ein riesen Unterschied. Also ein ganz, ganz wesentliches Thema und ich glaube, das ist eins, was die Branche sehr bremst, gerade in der Transformation.
Ja, also ist auch, also kann man hier auch offen sagen, wir sind da sehr offen bei sowas. Bei uns ist immer eine Riesendiskussion. Wir haben eine Struktur, die ist ähnlich wie zum Beispiel auch bei ETL mit verschiedenen GmbHs. Das heißt, die Partner können im Prinzip sehr selbst entscheiden, was sie im Alltagsgeschäft macht. Das ist sehr konfliktfrei, hat aber das große Problem, dass es halt nach wie vor kleinere Einheiten sind und willst sie zusammenbringen, kommt genau das Thema, dass sich die Partner auf einmal engagieren müssen. Und das kennen die nicht. Das haben die jahrzehntelang nicht gemacht. Und das ist dann für die ein ganz schwieriger Schritt.
Ich hätte Ideen, wie man das synchronisieren kann.
Hervorragend.
Ja, und ein anderer großer Punkt ist mit Sicherheit Personalmanagement in den Kanzleien. Also ich mache da im Moment sehr, sehr viele Veranstaltungen zu oder auch, wo man irgendwo auf HR-Konferenzen oder in anderen Bereichen tätig ist, wo diese gesamte Problematik, dass die Kanzleien in der Vergangenheit sich nie professionell mit dem Thema Personal beschäftigen mussten oder beschäftigt haben. Und ich glaube, ein wesentlicher Kern ist, dass die das überhaupt nicht gelernt haben. Und das ist noch was ganz anderes als Chef sein oder als Unternehmer sein. Aber Personalführung, Personalmanagement, es hat was mit Psychologie zu tun. Die wichtigste Eigenschaft, ich nenne das im Moment immer und werde da schon dauerhaft jetzt Gott sei Dank zitiert mit diesem Ausspruch. Wer Personalführung in seiner Rolle bekleiden möchte, der muss in erster Linie Menschen mögen. Und ganz häufig ist es so, wenn man in seine Partnerrunden mal reinschaut, wer denn diese Rolle eigentlich nimmt oder genommen hat und dann mal den persönlich wirklich fragt, sag mal, was bist du denn? Bist du wirklich so ein absoluter Menschenfreund, Menschenfänger? Und dann sagt er, nee, das ist eigentlich so historisch gewachsen. Und wenn ich ganz ehrlich bin ganz froh, wenn ich meine Familie um mich herum habe, noch die nächsten Nachbarn, aber so alles andere muss ich gar nicht so viel haben, dann sind das auf jeden Fall die Falschen, um Personalführung zu machen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Und da geht es um wirklich Rollenverständnis. Und dass da, egal wie viele Agenturen man sich reinholt, um eine nette Homepage zu machen und egal wie viele Extras und Goodies man vielleicht irgendwie Mitarbeitern anbietet, da geht es häufig nicht drum. Und es geht auch nicht nur um die finanzielle Ausstattung, sondern es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Wertschätzung, um Wahrnehmung, um Kommunikation und dann auch ins Team, in die Führungspersönlichkeiten, in Bewerbungsgespräche, in authentische Arbeitgebermarken, wie ich die entwickle. Da geht es nicht darum, ob ich eine coole Marketingagentur habe und eine tolle Homepage habe, sondern das, was draufsteht, muss authentisch und passend sein. Und da ist diese Position, glaube ich, eine, die für die Kanzleientwicklung der Zukunft ganz, ganz wesentlich ist.
Ja, also da hast du direkt zwei wichtige Punkte. Ne? Das eine ist, dass du sagst, was draufsteht, muss auch drin sein. Das merken wir bei uns immer. Wir haben halt verschiedene Standorte und die haben verschiedene Benefits. Und die Mitarbeiter wollen dann immer so ein bisschen Cherrypicking machen, ne? Sich das aus den verschiedenen Kanzleien zusammenbauen. Da müssen wir sagen, ja, so funktioniert es auch nicht. Jede Kanzlei hat ja so ein bisschen so eine eigene. Jeder kann ein paar Benefits haben, aber alle gehen halt auch nicht. Das ist dann immer schon mal so ein bisschen schwierig. Und das zweite war aus den Nachfolgen, finde ich super spannend. Das ist auch, was uns auffällt, wenn ich die Partner schon mal frage, wenn ich so eine Gruppe komme, was wollt ihr denn nicht mehr machen? Und das Erste, was sie sagen, ist, nimm mir bitte das mit dem Personal ab. Also das ist ganz oft das, was der erste Punkt ist, wo man denkt, die kommen mit irgendwas Fachlichem, was sie sagen, ich will keine Landwirte mehr oder Ähnliches. Aber das ist gar nicht, sondern die sagen, du kannst vielleicht mein Personal ein bisschen entlasten. Also ich mache das auch gerne weiter, aber bitte nicht mehr alleine.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist so. Ich meine, die Entscheidung oder die Aussage ist ja dann eigentlich Gold wert, wenn jemand selbst zugibt und sagt, es belastet mich, ich kann es auch gar nicht gut und möchte es abgeben. Das ist ja eine gute Entscheidung. Und ich glaube, vielen Freiberuflern, insbesondere den Steuerberatern, ich darf das ja sagen als einer, dass wir sind eine schwierige Gruppe, weil wir den Anspruch haben, so eine komplexe Prüfung abgelegt zu haben, so eine Verantwortung für viele Mandanten zu haben, dass wir viele sehr gut können. Und wir müssen an manchen Stellen dann einfach auch zugeben, es gibt entweder im Team, was ich schon habe, Menschen, die einzelne Aufgaben einfach besser können, dann sollte ich das auch abgeben. Oder ich habe keinen dafür, dann muss ich aber entweder einen aus der externen Kooperation raussuchen, der sowas nimmt, so eine Aufgabe übernimmt, selbst das HR. Warum soll ich sowas nicht in professionelle Hände geben, zu einem Dienstleister? es ist vielleicht dort besser aufgehoben, als wenn ich es unwillig und semiprofessionell betreibe.
Ja, ich finde, Mirko, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Unsere Zeit ist nämlich auch so ein bisschen um. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Aber wenn du noch einen Tipp für uns hast, kannst du den gerne auch noch mitgeben. Du bist ja wirklich da sehr gut aufgestellt in dem Bereich. Und ansonsten können wir die Themen auch gerne noch in einem neuen Podcast besprechen.
Sehr gerne. Einziger Tipp, den ich allen mitgeben würde, traut euch einfach, eure Probleme auch mit Kollegen zu artikulieren. Und ich glaube, wir sind ein starker Berufsstand und können uns gegenseitig in der Entwicklung unterstützen.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.